Puls.
Aber es ist ein Augenhöhending. Ich glaube nicht mehr, dass es so ein, ich bin der kleine Rapper, ich lege jetzt Geld auf den Tisch und dann machst du, was ich sage, sondern es ist so ein, ich lege Geld auf den Tisch, du, dir ist Geld auf dem Tisch wichtig, mir auch, und jetzt lass uns zusammen arbeiten und schauen, wo das hingeht.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Jule, wie geht es dir?
Also, ich ziehe um genau morgen früh um 7 Uhr von Köln nach Berlin und ich dachte, was macht man, wenn man auszieht? Man ist ein guter Mieter, ich habe lange Haare, man entätzt einfach alle Rohre nochmal. Ich habe auf jeden Fall viel zu viel von diesem scheiß Rohrreiniger eingeatmet. Und mir war schlecht, aber dann bin ich nochmal ins Bad gegangen und dann musste ich mich übergeben. Und also du hast ja gerade schon, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gegoogelt, wie gefährlich das ist. Das finde ich mega fürsorglich, dass du das machst, weil ich dachte mir einfach nur, komm, ich sitze hier ja noch, so ist alles okay. Aber das Gute ist auch, dieser Podcast ist jetzt eigentlich meine Rettung, weil wenn mir jetzt was passiert und ich irgendwie umfall, was ich eh nicht glaube, aber du hast ja so ein bisschen Angst, dann ruf einfach Call the Police.
Ja, vielleicht sollten wir deine Nachbarn nochmal informieren, also die sozusagen unter dir wohnen, dass wenn die so einen dumpfen Aufprall hören, dass die dann...
Nee, das Ding ist einfach, meine Nachbarn, die barzen sich jeden Abend so heftig ihre Birne weg, dass ich nicht glaube, dass da irgendjemand, da kannst du auch nochmal schön die... Den Dings anrufen, den Krankenwagen für alle im Haus einfach. Liebe Grüße.
Ich nehme das unter Vorbehalt mit dir auf. Ich habe versucht, Hilfeleistungen zu geben. Wenn jetzt was passiert, kann mich hoffentlich keiner verknacken. Sprich mich mal frei jetzt davon hier, rechtlich, dass das rechtlich sauber ist.
Ja, es ist eigenverantwortliche Selbstschädigung.
Geil.
Denke ich.
Also nein, natürlich nicht, aber... du weißt, was ich meine. Lass uns einfach versuchen, schnell in angenehmere Themen zu kommen. Die hat jemand geschrieben, habe ich gehört.
Ja, wir hatten es ja letzte Woche von Flair und Manuelsen und wie sehr wir uns wünschen würden, dass die beiden ein Album aufnehmen, wobei ich auch meine klaren Bedenken geäußert habe, dass Manuelsen Flair vielleicht mit einer Machete die Schädeldecke einschlagen könnte. Darauf hat sich ein entrüsteter Manuelsen, der super süß und super nett war, bei mir gemeldet und wollte mir nochmal klar machen, dass er wirklich nicht so schlimm und so gefährlich ist, wie wir das im Podcast besprochen haben. Und er meinte zu mir, er tut Menschen, also Menschen sind halt nur, die kriegen von ihm nur was, wenn die das verdient haben. Und deswegen findet er es sehr schade, weil er findet sich selbst sehr nett. Und das fand ich irgendwie, also ich meine, wenn du anderen Leuten sagen musst, dass du nett bist, ist schon mal irgendwie so, das wirkt immer creepy, egal wie du es meinst. Aber ich habe es auf jeden Fall gut aufgefasst. Und deswegen liebe Grüße an Manuelsen. Ich glaube,
oh
ich hätte mir den...
jetzt wo du das sagst, ich habe schon relativ oft in meinem Leben den Satz gesagt, ich bin eigentlich ganz nett.
Ja, das klingt halt immer nicht ganz nett, sind wir ehrlich, hands down.
Okay.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Intention verstanden und ich habe es auch ein bisschen verstanden, aber ich hätte niemals die Jokes im Podcast gemacht, wenn ich nicht glauben würde, dass Manuelsen auch ein bisschen Spaß versteht. Und deswegen, ich wünsche mir weiter dieses Album einfach und Flair, please,
also,
komm raus aus deiner Comfortzone.
Das Amüsante ist, dass Manuelsen mir auch geschrieben hat.
Oh, was hat er dir geschrieben?
Er hat mir geschrieben, dass er es kompetent eingeschätzt fand, was da gesagt wurde über dieses Doppelalbum. Mhm. Also danke erstmal fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Ja, wir meinen das tatsächlich beide ernst, dass wir das gut fänden. Und ja, schauen wir mal, was jetzt passiert.
Was auch noch passiert diese Woche, das ist einfach ein großes Ding. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Und ihr könnt, wenn ihr auf unsere Instagram-Accounts geht, da werden wir am Donnerstag auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Ihr könnt aber einfach auch auf die Seite des Deutschen Podcastpreises gehen und da abstimmen für uns. Wir würden uns natürlich riesig freuen, weil ich glaube, bis jetzt haben wir noch keinen Preis gewonnen. Wir sind ein paar Mal nominiert gewesen, aber gewonnen haben wir noch nichts. Und Shazabi Ultras, please, helft
ja,
uns, holt das Ding nach Hause mit uns.
Alternativ könnt ihr uns natürlich immer noch folgen, abonnieren und so weiter und so fort, damit ihr keine Folge verpasst. Und ihr könnt uns auch live besuchen, denn wir haben letzte Woche schon mal davon erzählt, dass das Puls Podcast Festival in München ist, Anfang Februar. Und wir sind am Start am 4.2. im Schlachthof München und die Tickets werden langsam weniger, sie werden eng.
Ja.
Deswegen gebt Kette. Ihr könnt nochmal euer Glück versuchen, weil wir ein Gewinnspiel veranstalten. Dazu gibt es einen kleinen Trick. Ihr geht auf die Webseite deinpuls.de/gewinnen und da sucht ihr dann Schacht und Wasabi raus und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung bei Puls teil und könnt ein Ticket gewinnen. Aber Saved euch die Tickets, bevor sie weg sind.
Ganz genau. Also die Plätze sind begrenzt und wir sind schon kurz vor Ende, aber trotzdem, ich freue mich natürlich, wenn ihr kommt. Ich freue mich auch, wenn ihr euer Glück versuchen wollt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schön und nur einer von wenigen Auftritten dieses Jahr, wo ihr uns live sehen könnt, aber der erste 2020. Also was Besonderes. Dann können wir eigentlich auch schon starten mit den Themen diese Woche. Es gibt unglaublich viel zu besprechen, aber ich würde am liebsten erstmal mit dir über UFO und das Future Feature sprechen. Das ist irgendwie, wir haben es schon vorhin bei der Redaktionskonferenz. Ich finde, sag mal Future Feature ganz schnell dreimal.
Future Feature, Future Feature.
Okay, einfach schon bei der zweiten Version verkackt. Ja, also UFO hat sein lang ersehnt, das muss man ja wirklich sagen. Er hat Jahre davon gesprochen, auch davon schon gerappt, das Feature mit Future klar gemacht. Und was ich daran so interessant finde, ist, dass es, also für mich persönlich ist es wirklich ein outstanding Feature. Ich finde den Track mega gut. Ich finde es traurig, dass der irgendwie, ich meine, der ist jetzt knapp eine Woche draußen und hat 2 Millionen Views, wo man eigentlich sagen müsste, okay, Future hat den in seiner Insta-Story geteilt, also Future-Fans haben den vielleicht angeklickt. Aber wieso kommt da aus dem Deutschrap nicht, also ich finde, das Ding hat auf jeden Fall mehr verdient, mehr Klicks verdient, als es gerade hat. Und es ist auch ein Track, den ich jetzt, keine Ahnung, sicherlich schon 20 Mal gehört habe seitdem, weil er wirklich gut ist. Es gibt ja manchmal auch so Tracks, die klickt man an aus Interesse und dann denkt man sich, okay, ja, ist ganz nett, habe ich jetzt einmal gehört, passt. Aber ich finde, das ist wirklich ein krasses Ding und ich hätte gern mit dir drüber gesprochen. Erstmal, wie findest du das? Wie findest du den Track?
Oh, ich fand den stabil.
Dann stimmen wir da schon mal so halbwegs überein. Was ich dich jetzt gern gefragt hätte, mit dir besprochen hätte, ist, warum funktioniert dieses Feature so gut? Man muss vielleicht dazu sagen, für Leute, die jetzt nicht diesen ganzen, alle 153 Folgen oder wie viele wir jetzt schon haben, gehört haben. Wir haben schon oft über Feature gesprochen, auch über amerikanische. Es ist ja immer meistens so, dass die Künstler da relativ viel Geld in die Hand nehmen und dann nehmen die das auf. Meistens trifft man sich nicht mal dafür, sondern es wird hin und her geschickt. Und dann ist das Ding draußen und oft hat man das Gefühl, dass das eher so eine persönliche Wunscherfüllung des Künstlers ist und nicht so sehr. Also ich finde immer, dass die meisten Künstler haben bessere Tracks als dann das krasse amerikanische oder internationale Feature. Bei dem Track geht es mir aber so, dass ich es wirklich einen der besten UFO-Tracks finde. Jetzt nicht, weil ich UFO sonst überhaupt nicht feiere. Ich finde UFO krass gut, aber ich finde, dass er sich selbst übertroffen hat. Und ich habe mich gefragt, warum ist es gerade bei diesem Feature so? Zwei Theorien, die ich jetzt mal gerne aufmachen würde und dich fragen würde. Also zum einen hat UFO da, also man sieht auch in der Songbeschreibung, der Text ist von UFO und Future. Hat UFO da was geschrieben, das sehr pleasing für Future ist, also kann er sich gut da rein versetzen und hat was geschrieben, wo man einfach am Ende sagt, okay, da hat Future wahrscheinlich gerne mitgemacht, weil das ist voll seine Welt, UFO hat den zu 1000% verstanden und ist auch selbst, es harmoniert einfach unglaublich gut. Oder ist es einfach nur jetzt hier ein Zufall im Sinne von, dass man sich halt da viel Geld kosten hat lassen und manchmal geht es halt gut und manchmal klappt es halt überhaupt nicht.
Ja.
Was ist deine? Hast du eine Theorie dazu, warum sich das jetzt so, also ich meine, wir erinnern uns zum Beispiel noch so an Crows internationale Steps, die wir letzte Woche schon besprochen haben, nicht so krass funktioniert haben, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Wie geht's dir jetzt bei dem Track? Warum glaubst du, dass der so klingt, wie er klingt?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sich beide einfach richtig Mühe gegeben haben. Das ist erstmal, das klingt so seltsam irgendwie, ja, wenn man das sagt, aber natürlich habe ich den Eindruck, dass hier tatsächlich echte Motivation bei beiden vorlag. Es war ja auch so, dass sie beide in einem Studio waren und das ist halt eben genau nicht hin und her schicken. Die haben sogar auch eine längere Historie. Ich habe ja dann auch ein Interview von 2018 aus der Juice gefunden, wo im Grunde der Anfang von dieser Sache beschrieben ist, weil UFO da erzählt, dass die Preise von Ami-Features utopisch sind, es lohnt sich nicht. Und dann sagt er, Future wollte 100.000, das habe ich zugesagt. Sein Management hat aber immer noch herumgedruckst und gemeint, dass sie es in Dollar wollen. Also habe ich das Geld in Dollar organisiert. Ich wollte die festnageln. Es sollte keine Ausreden mehr geben. Trotzdem haben die irgendwann nicht mehr reagiert. Bei 100.000 Dollar, Alter. Und das ist halt so der Punkt, dass wenn dieses Interesse nicht echt ist und nicht funktioniert, dann wird es problematisch. So war ja offensichtlich der Anfang, aber dann gab es ja diesen Moment, wo Future UFO auf dem Splash jetzt letztes Jahr rausgeholt hat auf der Bühne. Das heißt, der Kontakt ist danach wieder zustande gekommen. Man hat wie kam der Kontakt zustande? Ja. Man hat dann miteinander zu tun gehabt, gequatscht, dann hast du natürlich auch, dadurch entwickelt sich ja auch eine Form von persönlicher Beziehung, wenn du dann auf einem Festival zusammen rumhängst. Und wenn man dann im Studio auch Zeit miteinander verbringt und dann haben sie das Video gedreht, also das heißt, die haben einfach Quality Time miteinander verbracht. Was lachst du denn jetzt?
Ja, das hört sich irgendwie so Bromance-mäßig an, so Quality Time miteinander verbracht. Ja, aber es stimmt total, ja.
Naja, also zumindest ist es im Ansatz so, dass das schon mal viel mehr ist als jetzt irgendwie andere eingekaufte Feature, wo das halt wirklich einfach relativ simpel gehalten ist, sondern die haben ein bisschen eine Beziehung miteinander gehabt. Ich glaube, dass sich so etwas immer auf die Musik auswirkt, weil ich habe gerade heute jemanden von Psychoakustik und solchen Elementen erzählt, weil zum Beispiel, ich habe mal in einer Hotline gearbeitet und da haben die uns beigebracht, dass wir während des Telefonierens lächeln sollen. Und dann hat einer gefragt, wieso denn lächeln? Und dann hat man gesagt, ja, weil man das hört. Weil die Stimme, der Ton der Stimme verändert sich, wenn du lächelst oder eben nicht. Und genauso auf dieser Ebene glaube ich, dass Arbeit sich verändert, je intensiver Beziehungen sind. Gibt genügend Beispiele, wo nur Sachen hin und her geschickt wurde und grandiose Tracks bei rausgekommen sind. Nichtsdestotrotz denke ich, dass das hier eines der Geheimnisse sein könnte. Was denkst du denn, warum das funktioniert?
Also ich glaube, was du jetzt ja noch nicht gesagt hast, und ich glaube, da liegt meine Antwort in der Theorie, ist, natürlich hatten die beide Bock, aber warum hatte Future Bock? Weil das Geld kann es nicht sein. Also das denke ich nicht. Ich glaube, dass der sich in Hemisphären bewegt, die, wo es relativ egal ist, ob der jetzt für einen Festivalauftritt 100.000 bekommt oder für ein Feature oder eben für seinen, keine Ahnung, für seine Spotify-Plays jeden Monat. Also was hat den so motiviert, dass er das mit UFO macht? Und ich finde auch, dass man das an, also man hört es dem Track an, dass der Vibe zwischen den beiden da war. Und ich habe ein Hip-Hop.de-Interview gefunden von Aria, der mit UFO sich unterhalten hat, wie das zustande kam und wie man sowas überhaupt klärt. Und da hatte ich das Gefühl, UFO hat einfach, Mann, der hat es studiert, ey, es ist wirklich krass, wie er so erzählt und so sagt, er weiß halt, wenn er sich mit solchen Leuten an den Tisch sitzt, was er für Sachen trägt, mit was der die beeindrucken kann. Er sagt dann auch, dass es um Äußerlichkeiten geht, aber du merkst, wie er das sagt, dass es so appreciated ist und nicht, oh mein Gott, die sind alle so oberflächlich, sondern er sagt halt, ey, er hatte da ein Prada-Teil an oder ein Louis Vuitton, irgendwie, keine Ahnung was, Weste. Die gab es noch nicht mal auf dem Markt und das sehen die natürlich und dann wertschätzen die ihn und sagen halt, okay, der hat das verstanden, der hat verstanden, was unsere Kultur ist, was wir wollen, wie wir leben und bereichert uns auch mit seinem Shit. Und ich glaube, das ist so das Hauptding, was ich finde, ich, also ist jetzt eine Unterstellung, aber ich habe das Gefühl, wenn man andere missglücktere Features hört, dann ist es oft so, dass man das Gefühl hat, da wurde was für viel Geld eingekauft und der Rapper geht mit so einer Attitüde ran, ich habe jetzt 100.000 Euro dafür gezahlt oder was auch immer und ich bestimme jetzt hier, wo es lang geht und ich zwänge dem jetzt so ein bisschen meinen Style auf, weil ich habe dafür gezahlt. Und man merkt bei UFO, dass diese Summe, auch wenn er die erwähnt hat, ja gar nicht das Ding ist, sondern UFO hat sagt selbst auch in einem Interview, dass Future ganz lange sein Vorbild war. Finde ich interessant, dass er nur noch sagt war. Und ich glaube, dieses war es auch bezeichnend, weil das halt so ein Augenhöhending plötzlich geworden ist, weil es ist ein internationalerer Markt und Rapper in Amerika haben, glaube ich, inzwischen ein anderes Bild von, sag ich mal, den High-Class-Rappern in Deutschland und sehen das nicht mehr als so ein komplettes Wacko-Business an, das irgendwie, ja, wo man halt irgendwie was hinverkauft, aber am Ende verkauft man halt nur so ein bisschen mal ein Part hin und her schicken, sondern ich glaube, dass da ein gegenseitiger Respekt da ist, der sicherlich mit der Summe angefangen hat, aber, oder die Summe ist sicherlich auch die Basis. Ich glaube nicht, dass UFO ihn überredet bekommen hätte, das einfach so zu machen. Aber was dann kam, UFO hat zum Beispiel da erzählt, dass er halt ihn gebeten hat, so Stay High einmal einzurappen, so dass er das hat für sich so, weil er das halt so krass findet, dass Future dann Stay High rappt und Future hat das halt 20 Mal gemacht und meinte so, ey, es ist so nice und so, und die saßen da zusammen im Studio. Future nimmt ja nur noch sitzend auf, was ich auch irgendwie funny finde, dass die da zusammen sitzen. Und ich glaube, dass da einfach so eine Wertschätzung da ist, die über das hinausgeht. Und ich glaube, dass UFO ganz genau weiß, wie man den Future beeindrucken kann. Er zeigt es hier ja in einer gewissen Form auch. Aber es ist ein Augenhöhending. Ich glaube nicht mehr, dass es so ein, ich bin der kleine Rapper, ich lege jetzt Geld auf den Tisch und dann machst du, was ich sage, sondern es ist so ein, ich lege Geld auf den Tisch, du, dir ist Geld auf dem Tisch wichtig, mir auch, und jetzt lass uns zusammen arbeiten und schauen, wo das hingeht. Und deswegen hat Future das auch in seiner Story geteilt, glaube ich.
Ich hätte dazu zwei Fragen, rhetorische. Mhm. Also ich denke, dass natürlich das Geld eine Motivation ist, selbst wenn man sich nicht zurückmeldet, obwohl man $100,000 angeboten bekommen hat. Man hat sich ja irgendwann dann doch zurückgemeldet. Und eine Frage, die ich habe, wem nutzt wer wie viel an welchem Ort? Ist smart, weil ich drei Fragen in eine gepackt habe. Aber
ja.
Und dafür will ich mal ein paar Informationen geben. Also das Future-Album The Wizard ist 2019 herausgekommen und ist in den deutschen Charts auf Platz 38. Das war der höchste Punkt. 2019 hat UFO das Wave-Album veröffentlicht und das war auf Platz 1 der deutschen Charts. Und wenn man sich das halt anguckt, dann wird für mich ganz deutlich, dass für Future das was nutzt im deutschen Absatzmarkt, der immerhin der drittgrößte Musikmarkt der Welt ist, wenn er sich mit den Großen, die auf diesem Markt agieren, natürlich gut stellt. Das heißt, es ist wie so eine Art Visitenkarte, die er abgibt und sagt, guck mal, ich bin auch cool, lernt mich mal kennen so mäßig. Und das ist ja auch so, das ist jetzt leider das schlechteste Beispiel der Welt, wenn der amerikanische Präsident und die deutsche Kanzlerin zusammentreffen, dann ist jetzt seit 4 Jahren das etwas schwieriger, weil da halt, wir wissen Bescheid, ja.
USA, aber USA. Wow.
Aber normalerweise kacken die sich nicht gegenseitig in die Vorhöfe, sondern die sind, weil ja eben alle in den jeweiligen Ländern zuschauen, sind die natürlich höflich und geben sich Mühe, weil die ein gutes Bild abgeben wollen. Und bei Future ist ja auch noch das Spezielle, der ist ja auch nicht einfach nur in den USA ein Superstar, der ist ja auch noch so Hip-Hop-Down-South-Royalty. Also der kommt aus der Dungeon Family, das heißt, wir reden da über Outkast, CeeLo Green, Organized Noise und er ist sozusagen die aktuelle Generation dieser sehr zurückreichenden Tradition.
Dynastie, könnte man fast sagen.
So ein bisschen. Und als finale Frage würde ich gerne rausballern, würde Future einen Song mit UFO in den USA veröffentlichen?
Ja, okay.
Ich glaube nämlich nicht. Das heißt, und das ist aber total komisch, weil in dem Juice-Interview, was ich gefunden habe, sagt UFO auch noch Folgendes. Ich finde aber auch deutsche und englische Vocals auf demselben Song nicht so geil. Egal, wie sehr ich mich bemühe, dass das irgendwie zusammenpasst, würde es immer eine Differenz geben. Das Ding mit Future hätte mir ein bisschen Prestige gebracht. Es wäre eine Art Qualitätsmerkmal gewesen, das auch meine Fans verstehen. Und diese Denke, die UFO da hat, ich glaube, dass die am Ende des Tages auch einen Future, also wenn er smart ist, wenn er nicht ignorant ist und drauf kackt, wenn er smart ist und den weltweiten Markt sieht, dann wird er das genauso sehen. Und also für UFO ist es eine Erfüllung eines Traums, für Future ist es Kohle verdienen im Business-Move. Und wenn er, ich glaube, dass er UFO schätzt, also dann ist es auch cool.
Ja.
Es ist eine Win-Win-Win-Win-Situation, also alles cool.
Yes, ja.
Ist auch nicht das erste Mal so, es ist nämlich mir gerade eben eine News zugespielt worden, kurz vorher, die sich auf etwas Ähnliches bezieht, das allerdings ziemlich genau jetzt 20 Jahre alt ist. Und zwar ging Anfang der Nullerjahre ein Gerücht herum, dass Puff Daddy in Stuttgart einen Track mit den Kolchose-Jungs aufgenommen hätte. Das ging immer rum, man hat nie so einen Track gehört. Und ich musste jetzt nochmal rausgoogeln und gucken, was man dazu findet. Und tatsächlich im MC-Forum gibt es eine offizielle News-Meldung von 4Music aus dem Jahr 2000, wo sie halt erklären, dass da ein Track recorded wurde und dass der irgendwie dann vielleicht bald kommt. Er ist nie rausgekommen. Und es gibt einen tollen Blog, den Kessel-TV-Blog aus Stuttgart, und der hat das jetzt ans Tageslicht gebracht und veröffentlicht. Hier ist erstmal die Story. Puff Daddy war vor 20 Jahren ja vor Gericht. Hast du das damals mitgekriegt? Der war vor Gericht, weil er in einem Club eine Schießerei hatte, wo er mit Jennifer Lopez eigentlich feiern wollte, und dann wurde da rumgeballert.
Na, da war ich 6.
Okay, auf jeden Fall war er dann vor Gericht Und sein Rapper Shine, den er unter Vertrag hatte auch, der ist final dafür in den Knast gegangen. Ich glaube, 10 oder mehr Jahre hat er gesessen und Puff Daddy ist freigesprochen worden. Dann ist er auf Europa-Tour gegangen, hat seine Freundin Jennifer Lopez halt mitgenommen und dann waren die unterwegs und haben in der Schleierhalle 2000 haben die dann gespielt. Und weil Puff Daddy vorher sich informiert hat, was geht denn rapmäßig in Deutschland? Wer ist denn da so? Dann hat man ihm gesagt, ey, die Kolchose hier, Freundeskreis und die ganzen alle 0711er, das ist top-notch Deutschrap. Er hat die dann ja auch eingeladen, so dass also Max Herre, Strachi, Chovy, DJ Friction, You, Emilio, Tomilla, Afrop, solche Leute sind dann in diese Schleierhalle gegangen und wurden Puffy persönlich vorgestellt. Und dann haben die miteinander rumgehangen und dann hat Puffy gesagt, los, come on, wir gehen jetzt zur Aftershow-Party. Dann haben die da rumgechillt. Da soll es recht lustig auch zugegangen sein. Mit auf den Tischen tanzen und viel Shampoos und so. Also all die Hip-Hop-Klischees, die du dir vorstellen kannst. Und dann ist DJ Tomilla abgehauen. Und ein paar Stunden später hat Afrop angerufen und hat gesagt, Digga, mach mal den Rechner an. Wir kommen jetzt mit Puff Daddy ins Studio und recorden einen Track. Und dann sind die da mit 3 Nightliner-Bussen vorgefahren, sind da komplett eingeritten und haben innerhalb von ein paar Stunden den Track Böse Jungs recorded. Und danach ist Tomilla nochmal nach München gefahren und hat da tatsächlich dann Backstage auch mal Jennifer Lopez getroffen, die rannte da rum und so. Und da ging es um Freigaben. Und Puff Daddy hat gesagt, klar, mach. Allerdings haben sich hinterher dann irgendwie, wie das leider so oft so ist, wenn ganz viele Verlage, Labels, Managements mit drin sind, konnte man sich nicht einigen. So ist das in der Schublade verschwunden. Tomilla hat nebenher noch es geschafft, 20 Platten zu pressen. Die müssen also irgendwie existieren und da draußen rumfliegen. Und jetzt ist halt dieser Track nach 20 Jahren endlich veröffentlicht worden. Da drauf sind Max Herre, Puff Daddy, You, Little C's von der Junior Mafia. Das ist einer der engsten Homies von Biggie. Briss Deezy, Scorpio von den Furious Five. Das werden jetzt einige Ältere sehr komisch finden, aber Fakt ist, dass Scorpio zu der Zeit ein paar Jahre in Stuttgart gelebt hat. Deswegen ist es gar nicht so ungewöhnlich. Der ist dann da halt rumgerannt und ich würde mich nicht mal wundern, wenn Puff Daddy sozusagen auf die Knie gefallen ist vor Scorpio, weil das sozusagen ein Teil der Helden seiner Kindheit ist. Also der war ja eine Panze, als Grandmaster Flash und so am Start waren und da war Scorpio ja ein Superstar. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar mit ein Schlüsselmoment war, warum Puff Daddy gesagt hat, komm, lass ins Studio fahren und recorden. Und final eben noch Afrop. Für alle, die das interessiert, ihr müsst leider, wir haben ja keine Linkliste mehr, ihr müsst leider diesen Track googeln, ihr findet das auch und ansonsten werde ich das, glaube ich, auch mal in meine Story packen und so, dann einen Link dazu, dann könnt ihr euch das anhören.
Nice.
Vielleicht machen wir das so. Vielleicht ist das ein Trick, ja.
Wenn wir jetzt schon, das ist dieses Mal sehr amerikanisch-deutsch-lastiger Podcast, obwohl wir ein deutscher Podcast sind, aber es passt einfach sehr
Globalisierung.
Gut. Globalisierung. Genau, Globalisierung auch hier. Man kann gerade beobachten ein Phänomen, das man eigentlich jedes Jahr zu dieser Zeit beobachten kann, und zwar Deutschrapper, die nach Los Angeles pilgern. Gerade sind unter anderem Raf Camora, Juju oder Apache da, aber es war wirklich von Marvin Game, Bowser, einfach alle. Roos fliegt ja sogar nach Los Angeles, um da Leute, Deutschrapper und Co. zu interviewen und auch amerikanische Rapper, aber es ist auf jeden Fall ein Trend, dahin zu gehen. Mr. Rap hat in der Rap-Show schon von einem geheimen Illuminatentreffen gewitzelt.
Ja, das ist das Nachfolgetreffen von dem Treffen, wo ich in Dubai war.
Genau, es ist das Dubai Reloaded-Treffen. Du hast dich nur noch nicht in den Flieger reingeschoppt. Also, du warst ja wirklich da, aber ich meine jetzt,
also,
ja.
Warten wir doch mal ab.
Ich hätte gerne mal mit dir drüber gesprochen. Was hat es mit diesem Los Angeles auf sich? Also klar, man weiß jetzt, Juju hat ein krasses Album abgeliefert. Apache, da muss noch ein Soloalbum, sein Debütalbum kommen. Aber der hat ja auch ein krasses 2019er Jahr gehabt und ich glaube, also klar, man sieht, die fahren da alle mit einer Entourage hin, die arbeiten wahrscheinlich auch und wenn es nur Bilder machen ist und Co. und Lifestyle einatmen, aber ich finde das irgendwie absurd, dass Deutschrapper alle nach Los Angeles fahren. Das ist so ein bisschen so wie dieser Dubai-Trend, dass irgendwie das Bürgertum in Deutschland, alle fahren nach Dubai, kommen sich super individuell vor. Es ist aber einfach so das Mallorca für Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben. So, alle erzählen so, oh, ist so toll, da mit den Kindern, Kinderclubs, Robinson-Club, perfekt da einfach. Ja, perfekt einfach, wirklich. Individualtourismus at its best. Auf jeden Fall habe ich mich dann so ein bisschen gefragt und ein paar Tweets dazu abgesetzt, wie das wohl in einem Paralleluniversum aussehen würde. Also in einem Paralleluniversum würden wahrscheinlich amerikanische Rapper nach Bietigheim-Bissingen fahren, um ein bisschen deutsche Hip-Hop-Kultur einzuatmen. Also die Theorie dahinter ist schon zu sagen, okay, Deutschrap ist im weitesten Sinne, hat seinen Ursprung in New York, Los Angeles, bla bla bla, wegen amerikanischem Rap. Die fahren dahin und atmen halt eine Kultur ein. Aber, und da kommt halt der Punkt, ich finde, dass die Kulturen sich inzwischen so auseinandergelebt haben, dass du eben nicht nach Los Angeles fährst und da dann irgendwie dich noch inspirieren lassen kannst, sondern es ist einfach so eine Parallelkultur. Und ich finde es komisch, wenn man dann so ein Album schreibt über, also Juju jetzt über ihr Neukölln oder was auch immer, Apache über Mannheim. Und dann fahren die nach Los Angeles und atmen da so die roughen Streets ein, um dann über ihr roughes Leben in einer deutschen Kleinstadt zu rappen? Ist das der Grund?
Also, ich glaube, dass das nicht der Grund ist, sondern wenn du das entsprechende Geld hast, werden die entsprechenden Destinationen, oh toll, werden einfach teurer, weiter, größer, hipper, wie immer du das nennen willst, weil, sagen wir mal so, ein Teil des wunderbaren Künstlerlebens, wenn man das so lebt, diesen Lifestyle, ist halt ja auch, dass man zur Albumproduktion nicht alle, aber natürlich einige dazu neigen, eben wegzufahren. Mhm. Ich habe mal rausgesucht, so über die letzten Jahre, was es dafür, was mir noch irgendwie so hängen geblieben ist. Es wird sehr viel mehr geben, aber ich bringe mal ein paar Referenzpunkte. Also zum Beispiel die Betty Ford Boys haben ihr Retox-Album in einer kleinen Fischerhütte in Bayern produziert. Masimoto ist für Grüner Samt nach Spanien gefahren, in Cala Honda, circa 45 Minuten von Granada entfernt, und haben ein wunderschönes Haus mit einem Swimmingpool gemietet. Wenn ich mich richtig erinnere, haben die da auch ein Video in dem Swimmingpool gedreht. Materia ist ein großer Reiser, er hat ja diese Länderpunkte-Geschichte auch mal gehabt. Und das Zum Glück in die Zukunft-Album ist wohl in alten Gutshäusern in Dänemark produziert worden. Und mit Peter Fox ist man in die Uckermark gefahren.
Mhm. Mir fällt gerade noch ein, dass Trettmann nach Jamaika natürlich gefahren ist, genauso wie Kars für sein Album.
Siehste, Sido ist für 30.11.18 nach Santorin in Griechenland gefahren und hat auch Helge Schneider dahin einfliegen lassen. Und Bushido war zum Beispiel in New York. Für Videos war man in, was war das, Japan?
Tokio,
ich glaube,
ja.
Ich glaube, die Banger fahren ganz gern nach Thailand.
Stimmt, also, Raf Camora, Prinz Pi, auch alle, der Shibuya Grind.
So, und was manchmal dazu kommt, was Gründe haben kann, dass solche Sachen verstärkt vorkommen, ist, dass vor Ort Personen, also Infrastruktur und Netzwerke vorhanden sind, die so etwas anlocken. Also zum Beispiel kenne ich jemanden in New York, wenn ich irgendwo da, wenn ich nach New York fliege oder in der Nähe bin oder wenn ich weiß, jemand fliegt dahin, sage ich auch Leuten, Digga, guck mal, wenn du Support brauchst, Unterstützung, die und die Person sitzt in New York, der weiß, wo die Partys sind, der weiß, wo du essen kannst, nice. Und wo es Spaß macht. Dann gibt es wieder andere, die wissen, wo die Studios sind, haben Connections hier, und es kann sein, das weiß ich nicht, es kann sein, dass jemand in Los Angeles sitzt, der dann als Kontakt weitergereicht wird,
ja,
weil du über ihn schnell und unkompliziert Dinge regeln kannst. Und also, dann kann das sein, dass alle dahin fliegen.
Der Lennart Göbel hat mir auch noch auf Twitter geantwortet, und das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt auf diesen Tweet mit hahaha, fahren da alle nach Los Angeles und müssen dann Texte schreiben über ihre deutsche Kleinstadt. Meinte er, naja, bei der aktuellen Entwicklung der deutschen Rap-Szene würde ich sagen, nirgendwo kann man besser beschreiben, wie viel Geld man hat und wie gut es einem doch geht. Von daher finde ich es passend. Und das stimmt tatsächlich, so dieser Sunshine State Los Angeles, wo es jetzt gerade im Januar einfach, also wenn man sich Jujus Insta ansieht, lebt sie auf jeden Fall das beste Leben da. Wenn du irgendwie ein Album mit Good Vibes schreiben willst und halt Sommer, Sonne, Sonnenschein brauchst, dann ist es ein bisschen schwierig, so Winter in Berlin zu haben. Da wird nur Winter in Berlin 2 draus bei Juju auf jeden Fall.
Also ich glaube, dass das tatsächlich auch ein Punkt ist, weil du natürlich versuchst, über Mucke auch dieses tolle Wort Vibe, also dass du Vibes transportierst, und manchmal, das kennt ja eigentlich jeder, manchmal muss man einfach raus aus diesem Trott, in dem man drin ist und Dinge anders. Und selbst Rapper befinden sich natürlich irgendwann in einer Form von Trott, wobei die es natürlich relativ simpel haben, zumindest bilde ich mir das ein, relativ schnell zu regulieren, dass sie was anderes machen können, aber klar.
Also diese Aussage mit der macht ein Sommeralbum im Winter, muss man ja auch rechnen, dass Juju, Apache und Co. gerade Alben schreiben, die sie jetzt wahrscheinlich nicht übermorgen rausbringen, sondern eher zum Sommer hin. Und dann macht es ja total Sinn, in so einem Sommer-Vibe auch zu schreiben. Aber es ist trotzdem, ich finde es trotzdem sehr interessant, weil man wirklich so copy-paste einfach ganze Gruppen, da sind dann die Leute, so die Entourage drumherum, Sängerinnen, Produzenten, und dann fahren die da alle mit so einer Reisegruppe nach Los Angeles, mieten sich eine große Villa an und leben da ihr, ich will jetzt nicht sagen Alman-Life, weil ich glaube, heutzutage sind alle viel internationaler und du musst nicht mehr mit deinen Trekking-Sandalen und den Sportsocken in den Schuhen irgendwie Urlaub machen, aber also ich finde, die fügen sich alle sehr, sehr gut ein in das Leben da, aber ich finde es trotzdem irgendwie absurd, weil es halt noch Deutschrap ist und es irgendwie komisch ist, wenn dann so Sachen in L.A. entstehen auf der anderen Seite. Wenn man sich das Juju anschaut, was die so gerade erlebt, dann ist es ja schon so ein Appreciaten der Kulturen, wahrscheinlich auch einfach Goals, nach so einem harten Jahr zu sagen, Alter, ich kann mit meinen besten Leuten, nicht nur allein, sondern einfach mit meinem halben Freundeskreis nach Los Angeles fahren und es mir gut gehen lassen, so ist sicherlich nice. Und ein Punkt war auch noch, und ich glaube, den darf man auch nicht unterschätzen, ohne da Rappern jetzt was zuschreiben zu wollen, aber Los Angeles einfach auch chillig, was Weed angeht. Hat man auch gut in Juju's Story gesehen zum Beispiel. Wir kommen direkt von Amerika und Juju weiter mit Juju zu Loredana. Die beiden haben diese Woche einen Rekord gebrochen. Das haben die deutschen Charts bekannt gegeben. Sie haben mit knapp über 2 Millionen Plays am ersten, also am Release Day, einen Rekord gebrochen. Das sind die meisten Plays von Künstlerinnen. Man muss hier dazu sagen, es geht noch nicht um Künstler allgemein, sondern Frauen. Am ersten Tag des Releases. Diesen Rekord haben sie gebrochen mit dem gemeinsamen Track. Ich glaube, ein Ding, das man dieses Jahr schon länger erwartet hat, vor allem nach der gemeinsamen Nominierung und dann auch zusammen Interview und die European Music Awards, wo sie zusammen waren, wo man dann schon dachte, wieso kommt da eigentlich nichts von den beiden? Das ist auf jeden Fall für mich ein Wunsch. Ich muss jetzt die ganze Zeit dran denken, dass ich nicht Future sage. Wunsch, Feature gewesen. Wie fandst du den Track?
Der ist jetzt persönlich nicht so mein Track. Ja. Ist okay.
Ging mir auch so. Also ich habe es eigentlich mehr erhofft. Ich habe nicht ganz diese Line verstanden. Also ich fand diese Referenz auf Vermissen irgendwie nicht cool. Jetzt nicht, weil es, also so erstmal so Disses und Beef ist ja erstmal, kann interessant sein. Ich fand es in dem Track jetzt total langweilig, hat mir irgendwie nicht gefallen. Und ich fand auch, dass die beiden, ich hätte mir irgendwie erhofft, dass die besser miteinander harmonieren. Haben sie jetzt für mich auf dem Track nicht so. Ich bin gespannt, ob da nochmal irgendwas kommt oder ob das so ein einmaliges Ding war. Gerade auch nach dem Erfolg jetzt diese Woche ist ja auch oft so, dass wir den Künstler merken, hey, das funktioniert gut, da ist ein großes Interesse da, da machen wir ein bisschen mehr. Ich würde es mir wünschen, aber mein Track war es leider auch nicht wirklich. Trotzdem sieht man ja so 2 Millionen Views am ersten Tag. Da ist ein ganz, ganz großes Interesse bei allen da gewesen. Ich schätze jetzt mal, das ist nicht von ein paar wenigen, die den Track 1000 Mal abgespielt haben, sondern einfach wirklich die Leute haben da drauf gesehen und haben sich das angeklickt. Du hast es auch gehört. Es gibt ja auch Tracks, wo man sagt, okay, da habe ich jetzt noch nicht reingehört. Ich fand, die haben gut die Promotrommel gerührt, aber es war auch tatsächlich ein Track, wo ich, als ich gehört habe, dass der rauskommt, mir das auf jeden Fall im Kalender angestrichen habe und mich auch gefreut habe. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so? Warum funktioniert es gerade so gut? Ist es irgendwie diese Kombination aus Loredana, die 2019 ein ähnlich starkes Jahr, aber ja, vielleicht ein bisschen schwächer noch als Juju hatte, aber einfach so die zwei Top-Künstlerinnen. Geht's um den Beef und das Ganze drumrum, was Loredana mitbringt, diese ganze Presse und dass man halt weiß, okay, sie befindet sich in der Trennung von Mozzik, von ihrem Ex-Mann und man will da irgendwie, also es wird ja immer wieder scharf geschossen über Social Media. Dann kam so ein kleines Snippet raus, wo sie eben diese Zeile sagt, wie kann man jemand so hart hassen wie ich dich, wo man sich schon dachte, oh okay. Wie erklärst du das? Warum glaubst du, dass es so eine Aufmerksamkeit hat?
Also es ist für mich ja so, dass die vorher schon beide sehr large waren und im Grunde ihre Fanbases hatten und dass das sehr gut funktioniert hat. Und wenn man das dann zusammenführt und es schafft, dass mit dem Song, dass die alle angesprochen werden, ist natürlich klar, dass das dann noch stärker wird. Und ich glaube, dass das, also es ist nicht dieser Leuchtturm, der jetzt plötzlich hervorsticht, sondern wenn man sich das angucken würde, wird man eine Art Treppenstufe sehen, dass es einfach immer weiter aufwärts geht. Und Loredana hat ja alleine schon enormen Pull. Also wenn du dir alleine bei den Tourverkäufen das mal anguckst, dass sie fast alle Locations hochverlegen musste. Das heißt also im Grunde, dass sie die Location, für die sie ursprünglich eingeschätzt wurde, dass sie darin spielt. Und da schätzt man ja immer ein, dass man eigentlich das wahrscheinlich nicht voll macht, also noch ein bisschen Luft hat. Die hat sie im Grunde ausverkauft und man hat gemerkt, die Nachfrage ist so groß, komm, wir müssen hochverlegen, also in die nächstgrößere Location. Und das ist halt so ein Zeichen, dass da halt richtig Action am Start ist, da ist großes Interesse, Leute reden darüber, das verbreitet sich. Und wenn der Song dann halt gut ist, also für die Leute, die das feiern,
ja,
dann ist natürlich klar, dass es durch die Decke geht. Wenn die jetzt einen Song gemacht hätten, den diese Fanbase nicht so cool findet, dann wäre es nicht so schnell gegangen. Oder ja, wer weiß, der erste Tag ist ja auch viel noch Neugierde. Die wirklichen, wie soll man sagen, die wirklichen Hit-Zahlen und Counts sind ja eigentlich erst später, wenn du dann, keine Ahnung, 20, 30, 40 Millionen, weil dann ist es so, okay, das ist ein Ohrwurm und die Leute hören das die ganze Zeit so. Ich glaube, da ist einfach Hype-Potenzial, Interesse.
Das glaube ich auch, wobei ich auch denke, obwohl es zwei in meinen Augen sehr begnadete Rapperinnen sind und die einfach auch was von ihrem Business verstehen, glaube ich, kommt bei Loredana und bei Juju noch was anderes dazu, und zwar der Look und alles drumrum, weil ich finde, dass wir heute in der Zeit sind, wenn du dir irgendwie so die aktuelle Gucci-Kampagnen ansiehst, da sind dann oft Musikerinnen oder Künstlerinnen im entferntesten Sinne, die plötzlich Models auch sind. Also es verschwimmt so durch diese Influencer-Sache. Loredana kommt ja auch aus dieser Influencer-Ecke. Habe ich das Gefühl, dass es noch um mehr geht, als nur können die rappen und ist es ein nicer Rap-Track. Es geht, also Juju war letzte Woche so in Leader, Female Leader 2020 in so einer Fotostrecke, wo sie so iconic einfach Rihanna, so einen Look von Rihanna nachgestellt hat, der wirklich, boah, ist da so krass aus. Und bei Loredana ist es ja auch so, da geht's um, die ist in Videos wie viel ist dein Outfit wert, was trägst du heute, wo bist du gerade, was kaufst du dir? Und dieses Ganze drumrum, dass man die beiden schon auch ansieht, weil die halt Meinungsmacherinnen sind und es nicht nur was Rap und Trends angeht, sondern auch sowas Mode, Style, was wird aufgegriffen, was wird gerade gefeiert. Das finde ich bei denen schon auch sehr, sehr krass und ich glaube, dass die inzwischen auch viele Fans haben, die vielleicht gar nicht so eingefleischte Rap-Fans sind oder denen das gar nicht so wichtig ist, ob die jetzt einen krassen Track raushauen und da krasse Lines drauf haben, sondern das geht um dieses Drumherum. Wie sind die gestylt? Was ist der Look? Was tragen die? Was machen die? Wo gehen die hin? Was essen die? Und dieses Influencer-Ding, dass das so vermischt wird mit Kunst und einem Künstler-Dasein, finde ich eben mega, weil es einfach heißt, dass die sich ordentlich über Wasser halten können mit allem. Das finde ich immer gut, wenn Künstler einfach Kunst frei machen können und dann halt nebenher von mir aus noch irgendwie, keine Ahnung, Loredana ist einfach full Dior neulich eingekleidet gewesen, das sah einfach ultra nice aus. Also vielleicht kommt es jetzt so ein bisschen, was wir hier immer sagen mit dem Markenkooperation und Deutschrap funktioniert nicht richtig. Vielleicht holen es die Girls nach Hause und ja, werden eben eher zu Female Leadern als nur zu Künstlerinnen.
Also ich verstehe, warum du das so empfindest, aber dass dieses Influencer-Ding ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, es ist extremer geworden, weil es einfacher ist, über Social Media solche Sachen zu pullen. Aber im Grunde waren Popstars, und das sind beide, weil Juju zum Beispiel, das habe ich jetzt gerade nicht erzählt, aber Juju musste auch ihre Tour durchweg hochverlegen. Das sind halt gerade Popstars. Und Popstars waren schon immer extrem einflussreich, was die gegessen haben, was die getragen haben. Also dieses Influencer-Ding, das hat man, irgendwann brauchte man Namen, weil halt Agenturen wiederum diese Fähigkeit verkaufen an Firmen und sagen, ey, gib mir mal Kohle, weil dann sorge ich dafür, dass das da und da auftaucht. Das gab es aber so schon früher, deswegen haben Künstler schon vor 20 Jahren Klamotten für lau bekommen und wurden eingeladen also warum bezahlt man Leute, Werbung zu machen für irgendwas? Weil sie eine Aufmerksamkeit, ein Image und ein Publikum mitbringen und Leute sich einfach drüber unterhalten. Und das sind Popstars. Und damit sind sie definitiv, das stimmt alles, was du sagst. Ich es sind viel mehr Lieder und alles. Ich will nur damit sagen, dass es eigentlich jetzt nicht so neu ist. Es ist nur heute, glaube ich, noch viel härter und einfacher umzusetzen, als es damals war, weil du halt nicht diesen direkten Zugang, du musstest über die Medien gehen. Das heißt, du brauchtest irgendwie einen Journalisten, der dann dazu kam und da berichtet hat. Heute machst du das selber und deswegen ist es viel, viel stärker vorhanden. Ich sehe ja auch immer wieder diese Fernsehberichte über, was für einen Müll die dann teilweise da verkaufen. Hm. Das hätte es halt früher nicht gegeben, aber heute funktioniert es halt über Social Media. Ein Thema, über das wir schon vor 2 Wochen hätten reden können, diese Woche aber vehement irgendwie in meinen Aufmerksamkeitsfokus gedrückt, ist das Video Benzo von Elias. Elias ist eigentlich ein Newcomer. Ich glaube, wir haben vor einem grob einem Jahr oder schon mal ein bisschen über ihn geredet. Ich glaube, ich hatte einen Song von ihm als Song der Woche, weil ich ihn damals live gesehen habe auf der BeatCon, eine Producer-Konferenz, die im Übrigen im Mai wieder sein wird. Und dieses Video ist für mich hochspannend, hochinteressant und es ist auch sofort ist es getrendet in den YouTube-Charts. Es hat im Augenblick 2,1 Millionen Views, also relativ oder stark ordentlich für einen Newcomer eigentlich. Und für diejenigen, die das nicht gesehen haben, man sieht darin Elias rumlaufen mit einer sehr fetten, schweren, leicht zu großen Lederjacke. Er trägt einen Durag. Und wenn wir jetzt auf die Mucke gehen, der Beat ist vom Style her komplett so Nuller Jahre, 50 Cent mäßig. Mhm. Das Tempo ist auch so. Es gibt Referenzen an 90er Rap wie Murder Was The Case oder Nuller Rap wie H to the Izzo. Es gibt vom Look her, wenn er die Jacke aussieht, trägt er so ein Basketball-Jersey. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt nicht genau hingeguckt, ob es ein US-Team ist oder ob es irgendwas mit Billionär steht da drauf. Aber es ist auf jeden Fall ein Basketball-Jersey vom Look her und eben kein europäisches Fußball-Trikot, wie es jetzt die letzten Jahre modern war. Und dieses ganze Video sieht im Grunde aus wie so ein, als hätte es so ein Hype Williams aus Deutschland gedreht, so mit Glamour-Style. Und das ist mir besonders deshalb aufgefallen, weil ich habe am Wochenende, ich war sehr fertig und müde und ich bin irgendwann auf die etwas höheren Programmplätze meines Fernsehers gesappt und da war ich bei MTV. Mhm. Da habe ich MTV Urban gesehen und ich habe mich einfach mal wieder zurückgelehnt wie früher und einfach mal eine Videostrecke laufen lassen von anderen Leuten programmiert, nicht YouTube, keine Algorithmen, einfach mal laufen lassen. Und irgendwann kam auch ein Capital Bra und Samra Video. Und wenn man die beiden Videos jetzt vergleicht, dann fällt einem auf, sowohl bei Elias als auch bei Capital Bra und Samra ist ein fettes Auto zu sehen. Bei Capital Bra und Samra war das so ein, keine Ahnung, Lamborghini, Ferrari, irgendwie sowas. Bei Elias ist es ein Maybach, also so dieser Classic 90s Look. Und dann ist es aber so, dass bei Capital Bra und Samra die Kamera irgendwie, als würde der so ein bisschen umfallen und du siehst plötzlich so die Decken leuchten. Und dann siehst du plötzlich so Filter draufgelegt, die alles so trashig und müllig machen. Und dann geht das wieder weg und dann gibt es irgendwie eine kurze irgendwas Duschszene und dann gibt es wieder so einen Trashfilter. Und dann, also es ist immer so, dass der Glamour, der in diesem Studio aufgebaut wird, dass der gebrochen wird durch diese Elemente. Bei Elias gibt es keinen Bruch. Das ist ein straight glamour-mäßiges Video wie aus der Shiny Suit Era der 90er. Und woran mich das dann ein bisschen erinnert hat, ist, er ist halt nicht der Einzige, der sich offensichtlich mit dieser Zeit referenziell beschäftigt, weil wir haben schon darüber gesprochen, dass Shindy sowas macht. Rin ist jemand, der sich vielleicht nicht videotechnisch und beattechnisch auch nicht 100%, aber inhaltlich immer wieder mit den Nullerjahren auseinandersetzt. Und ich finde das ganz interessant, weil mir das jetzt extrem oft auffällt. Ich sehe auch auf der Straße plötzlich Leute mit Durags rumrennen. Das heißt, haltet euch fest, das Durag kommt zurück. Ich warte nur auf den ersten Weißen, der mit dem Durag wieder rumrennt und die ganze Diskussion, die vor 20 Jahren da war, wieder von vorne losgeht. Habe ich hiermit vorprophezeit, es wird passieren. Was ich aber auch interessant finde, ich war am Wochenende in Hannover und habe da aufgelegt und da habe ich einen 18-jährigen Rapper kennengelernt. Sehr nice. Und der stand vor mir und als er so gerappt hat, habe ich so runtergeguckt und dann habe ich so gedacht, Dicker, was ist denn mit dir los, Alter? Du siehst aus, als wärst du direkt von einer Hip-Hop-Jam 1998 hierher gebeamt worden, weil er war komplett Baggy-Style und selbst wenn ich ihn zurückbeamen würde, es hat einfach alles funktioniert, als wäre einfach 20 Jahre keine Zeit vergangen. Und das finde ich hochspannend, weil das für mich jetzt so als Anzeichen, wenn ich diese Indizien deute, das bedeutet für mich, wir haben die nächsten Monate noch viel mehr von diesen Nuller- und End-90er-Styles, die zurückkehren und die wir sehen werden. Viel mehr Künstler werden das aufgreifen, weil das ist die Frage, warum eigentlich? Hast du eine Antwort darauf, warum das passieren wird? Warum deine Kindheit sozusagen sowohl visuell, ästhetisch als auch musikalisch zurückkehren wird?
Naja, ich denke einfach, es ist eine Alterszeitverschiebung, die, wenn wir gerade beim Thema Meinungsmacher sind, die Meinungsmacher, die in den Nullerjahren geprägt wurden, sind jetzt eben Meinungsmacher. Und so wie die 90s ja vorher immer so Thema waren, also mir ging es immer so, dass ich halt, als ich so 14, 15, 16, 17, 18 war, da gab es so viele Referenzen, die ich zeitlich einfach nicht verstanden habe, weil die Leute, die, sag ich mal, gerade was zu sagen hatten in der Popkultur oder so in den Trends, die wurden halt in den 90ern sozialisiert und dann waren immer so Revivals von wegen, hey, wir feiern unsere Jugend nochmal, wir kulten unsere Jugend ab und unsere Erfahrungen und arbeiten die in unserer Kunst auf. Und ich glaube, dass das jetzt gerade passiert eben mit den Leuten, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, so zwischen 25 und 35 sind, und das sind Menschen, die in den Nullerjahren sozialisiert wurden. Und dass die ihre Kindheitserinnerungen und das, wie sie halt aufgewachsen sind, in ihrer Kunst verarbeiten, nur dass es dann so aussieht, ist für mich eigentlich so ein logisches Generationending so.
Ich sehe das genauso. Daddy, don't you know, everything goes in cycles, hat mal Q-Tip gerappt. Das ist genau der Punkt hier. Und ich glaube, es kommt aber noch auch ein anderes Phänomen, dass ich das erste Mal richtig intensiv feststelle, weil, also ich will noch mal kurz sagen, was alles zurückkommt, also Durag, diese fetten Lederjacken, Basketball-Jerseys und halt auch dieser Sound, die Beats werden wieder schneller, weg von Trap hin zu Beats, die eben nicht auf 60, 70 Schlägen pro Minute sind, das ist relativ langsam, sondern eben auf 90, 95 Schläge pro Minute gehen, mir ist eine Sache dann aufgefallen, nämlich genau als ich diesen Unterschied zwischen Samras und Capital Bras Video und dem von Elias gesehen habe, nämlich das Video von Samra und Capital Bra wirkte auf mich so, ey, habe ich die letzte Zeit mehrfach gesehen, habe ich im Grunde die letzten 10 Jahre gesehen. Trap ist ja grob jetzt auch einfach mal schon 10 Jahre am Start. Das heißt, eine Soundästhetik, die gelernt ist, die im Augenblick nicht mehr wirklich überrascht oder so. Es gibt immer noch Top-Musik, die qualitativ geil ist, aber es ist nicht mehr so, wow, was kommt denn da jetzt? Und plötzlich wirkt dieses eigentlich Ältere dadurch wieder spannend. Weil es ist nicht überall zu haben. Also ich glaube, es wird bald wieder überall zu haben sein, aber es ist einfach so, hey, was geht denn da ab? Was geil, das ist ein bisschen mehr Energie und das ist was anderes. Also ich bilde mir ein, dass das Mittenpunkt ist, dass die Leute, weil die Kids, die das heute hören und feiern, die sind ja wiederum nicht in den Nullerjahren. Die werden sozusagen ihr eigenes Retro-Ding dann wahrscheinlich mit Trap wieder machen. Mhm. Also sie werden dann den UFO-Style in 20 Jahren feiern oder in 15. Aber ich glaube, dass das einfach fresh ist wieder. Neptunes, der Neptunes-Sound, der Dr. Dre-Sound und so, das ist wieder fresh und macht Spaß. Aber Jule, pass auf, mir ist noch was anderes Lustiges passiert, retromäßig so ein bisschen. Wir haben ja letztes Jahr über die Bravo gesprochen.
Ja.
Und ich sag mal so, jemand hat zugehört, das bemerkt, der mir ein Weihnachtsgeschenk machen muss. Und hat mir dann, um mir eine Freude zu machen, hat er mir eine Bravo geschenkt zu Weihnachten. Und ich habe die auch tatsächlich sehr lange nicht mehr gelesen. Und dann habe ich mich schön in eine Badewanne und habe das schön genossen, zelebriert, wie früher Bravo gelesen. Und da ist mir eine Story, eine Doppelseite aufgefallen. Ich muss kurz gucken, ob das stimmt. Ja, eine Doppelseite mit der Schlagzeile Schlagfertig dank Rap. Mhm. Die frechsten Zeilen des Jahres zum Kontern. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. Hintergrund ist also der, wenn du in der Schule Probleme hast und angemacht wirst, dann zeigen dir hier jetzt, die Bravo zeigt dir jetzt die Lines, mit denen du richtig geil retournieren, rebutteln, wie immer du das nennen willst, kannst. Also die Idee ist schon wirklich einfach nice.
Ja.
Wir haben über sie gerade gesprochen, Loredana. Wir fangen mal an. Wenn dir fiese Lästereien zu Ohren kommen oder jemand sich über dich lustig macht, eilt dir Lori zu Hilfe. Dann sollst du also zu deinem Gegner sagen, du wärst gerne ich, doch ich kenne dich nicht. Versperr mir nicht die Sicht.
Oh Gott.
Also man stelle sich das jetzt...
Du bist gerne ich, doch ich kenne dich nicht. Versperr mir die Sicht. Versperr mir nicht jetzt die Sicht.
Stell dir das jetzt mal bitte auf dem Schulhof vor. Da ist also diese Mobbertruppe.
Oh Gott.
Die dich so richtig nervt und so auf dir rumhackt. Und du bist jetzt total selbstbewusst mit deiner, aus der Bravo bist du animiert, das zu machen. Mhm. Und dann haust du diese Dinger raus. Wie ist denn die Reaktion da? Also die Mobbertruppe, ich glaube, die Mobbertruppe weiß nicht so genau, was los ist und entweder schlagen sie dich zusammen oder lachen. Aber es gibt ja auch noch die dritten Unbeteiligten, die drumherum stehen und sich denken, what the fuck, was geht denn hier jetzt ab? Hm. Und dann gibt es zum Beispiel noch, jemand wagt es, dich hässlich zu nennen. Am besten schlägst du ihn mit seinen eigenen Waffen. Die werden sich wundern. Punkt, Punkt,
oh
Punkt.
Gott.
Und dann sollst du, also stell dir vor, die Mobbertruppe sagt, du bist hässlich.
Ja.
Und dann antwortest du mit Genetik, bin nur der Spiegel, hässlich seid ihr selbst.
Oh Mann, das ist so richtig, wenn so der Yannick aus der Klasse von seinen Eltern gesagt bekommt, so ey, ganz ehrlich, werde ich einfach mal dagegen. Und dann legt er sich so einen Spruch zurecht und abends im Bett fühlt sich das noch so richtig gut an. Und der denkt sich so, ha, wenn ich das morgen mache, so ich werde einfach der Coolste sein. Und dann bringt er so einmal diesen Spruch und er wird halt die ganze Schulzeit über mit diesem Spruch aufgezogen. Und alle denken sich nur, Alter, nee, hier der Spiegelboy ist schon wieder unterwegs.
Pass auf. Eine Clique in der Schule fühlt sich besonders cool, weil sie krasse Sprüche raushaut. Das kannst du aber 100-mal besser, mit Shindys Hilfe sowieso. Und dann sollst du also sagen, ihr seid Absturz, Windows. Es ist so Panne, oder? Pass auf. Dieser Spruch ist besonders lustig, wenn du nach einer etwas längeren Sitzung vom Klo zurück in den Unterricht kommst. Dann sollst du nämlich... Rin zitieren, ich war lang genug weg, jetzt könnt ihr tanzen.
Ey, ich find's eigentlich richtig cruel, dass es Leute gibt, die sich hinsetzen und das machen und die wissen ganz genau, dass es einfach richtig nach hinten losgehen wird, die ganze Scheiße.
Also, den Rest lese ich jetzt nicht vor,
ja,
aber
danke.
Sagen wir mal so, mir ist in der Bravo auch noch etwas anderes aufgefallen. Vielleicht war das früher auch schon so, ich weiß es nicht, aber es wird relativ viel darüber gesprochen, wie man sich gegen Mobbing wehrt und wie man ein tatsächlich Selbstbewusstsein darstellt oder hat. Was bedeutet, dass ich mich frage, ob die Bravo dafür durch Zuschriften oder so sensibilisiert ist und das tatsächlich eventuell ein Riesenthema gesellschaftlich gesehen ist, dass diese Arschloch-Mobbing und ich bin geiler als du Kultur, das scheint richtig problematisch zu sein. Also ja. Bei allem Gelache jetzt, aber ist schon krass. Kommen wir mal zu was vielleicht Positiven. Ich bin schon über Wochen von einem Shazabi Ultra gebeten worden, dass wir doch mal über das Elternsein und Hip-Hop-Fan-Sein hier im Podcast sprechen sollen. Und jetzt hat sich eine ideale Konstellation ergeben. Jule, du hast schon reingehört.
Ja, genau. Es gibt den Hip-Hop is Dad Podcast, wo sich eben Väter treffen, unter anderem Buddy. Ich glaube, ich hatte sogar schon mal einen Track der Woche von dem, der so als Experte zugeschaltet wird und dann eben vier Boys. Ich kenne die ehrlich gesagt nicht, aber es geht eben auch gar nicht so sehr darum, wer die Menschen sind, sondern es geht darum, dass sie alle Väter sind und dann eben erzählen, wie sie sozialisiert wurden, Rap mit Kindern, was kann man hören, bla bla bla. Also es geht einfach um diese Vater, ein Vater, der immer noch Rap-Hörer ist, aber eben auch schon Kinder hat.
Also entgegen dem Vater, der noch Rap-Hörer ist und keine Kinder hat.
Ja, es du kann bist sein, eigentlich Vater des Raps, des Deutschraps, aber du hast keine Kinder, Falk.
Irgendwas hat dieser Rohrreiniger doch angerichtet.
Ich muss jetzt mal hier was loswerden, weil Also ganz ehrlich, es gibt so eine, ich habe neulich mit einer Freundin eine Serie gesehen, Sex Education, und die ist schon ein bisschen älter und die meinte halt so ganz ehrlich, das tangiert mich einfach nicht, diese ganze Scheiße hier. Ich bin viel zu lang schon nicht mehr jung, ich habe keinen Bock, das zu sehen. So die ganzen Probleme, die jucken mich einfach 0,0. Mir geht's ehrlich gesagt ein bisschen so bei Rap mit für Kinder, kinderkompatiblen Rap, Eltern, die irgendwelche Rap-Tracks suchen. Ich krieg ganz oft so Nachrichten, hey, ich bin Vater oder ich bin Mutter und ich würde gern Rap im Auto hören. Kannst du mir so ein paar Rapper empfehlen, die man so gut im Auto hören kann, wenn Kinder dabei sind? Hands down, nein, kann ich einfach nicht. Nein, weil ich habe keine Kinder und es juckt mich einfach nicht. Es interessiert mich von A bis Z einfach überhaupt nicht, dieses Thema. Ich liebe Kinder, ganz viele Freunde haben Kinder, aber man, so, ich bin die nette Tante, ich mache exorbitante Geschenke und dann haue ich auch wieder rein und ich muss mich nicht mit Erziehung auseinandersetzen. Und ich habe das in diesem Podcast gehört, ich fand das auch super nett und ich glaube, wenn man Kinder hat, dann ist es auch interessant, das zu hören, wie sind andere sozialisiert, hören die das noch, wie gehen die damit um, auch Problematiken in den Texten und so. Aber ich bin einfach bei diesem Thema so 1000% raus, dass es für mich, also vielleicht wäre es tatsächlich eine Idee für Mauli und Steiger, die ja, Mauli, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal, ist ja jetzt auch Vater geworden, die sind der Daddy-Podcast unter den Deutschrap-Podcasts. Vielleicht sollten die da ein bisschen mehr drüber sprechen und wir ein bisschen weniger. Wie geht's dir, Falk Schacht?
Also ich finde das tatsächlich ein nicht uninteressantes Thema, weil es halt damit zusammenhängt, inwieweit ich schimpfe ja immer über die Älteren, die sich über Rap aufregen und nicht in Kontakt treten mit ihren Kindern. Ich sehe das immer als großes Problem. Mhm. Deswegen ist es für mich ein nicht unwichtiges Thema, weil sich jetzt plötzlich was ändert, weil nämlich plötzlich eine Hip-Hop-Generation die Kinder im da sitzen hat, die Rap hört. Und ich würde jetzt eigentlich denken, dass dann da weniger Probleme herrschen. Aber offensichtlich gibt es mehr oder weniger dieselben Probleme wie früher oder vorher. Und die Frage nach kompatiblem Rap, auch das kann ich verstehen. Als Tipp werdet ihr eh immer dasselbe hören. Deine Freunde, die im Übrigen brutal erfolgreich sind, die spielen im März 3-mal hier in Hamburg die Sporthalle. Also das sind ungefähr 9.000 oder mehr Besucher. Also da geht, das ist eigentlich schon Fußballstadion-Niveau. Und da gibt's noch ein paar andere Sachen, die mir jetzt natürlich nicht einfallen, aber ich meine, man kann sich ja vielleicht auch mal selber was durchhören, ob da ein Schimpfwort drin ist, was einen stört. Ja.
Was ich gemerkt habe, meine Cousine hat 4 kleine Kinder und bin ich auf die grandiose Idee gekommen, mit allen zu meiner Cousine zu sagen, so fahr einfach mit deinem Mann so ins Kino, macht euch einen schönen Abend, ich nehme die 4 Kinder. Es sind halt einfach 4 Kinder unter 10 Jahren, so, es ist komplett Todesabfuck gewesen, aber sie haben sich benommen, weil sie gemerkt haben, wie sehr ich auf jeden Fall am Stock gehe.
Die haben dich gesittet.
Ja, genau, sozusagen. Aber meine Cousine hat mir da schon gesagt, dass eben Materia super gut funktioniert für die, weil der so eine bildliche Sprache hat und das verstehen die total, auch wenn die Inhalte teilweise, wobei Materia ist ja sehr, sehr kinderfreundlich eigentlich, oder was heißt kinderfreundlich, ich glaube es nicht, ich meine, deine Freunde machen ja wirklich, die komponieren oder schreiben ja Texte für Kinder und bei Materia ist es ja jetzt nicht so, dass der da irgendwie einen Anspruch hat, irgendwie das junge Publikum abzuholen, aber diese bildliche Sprache, und das finde ich eigentlich sogar noch viel cooler, weil nix gegen deine Freunde, ich habe die auch schon kennengelernt, sind alles mega nett, Typen und ich glaube, das ist auch super für Kinder, aber das ist ja so ein bisschen Gaga-Rap. Also du und ich würden das jetzt ja wahrscheinlich nicht hören. Ich hoffe zumindest nicht, dass du deine Freunde als Playlist so für Sonntag Nachmittag mit der Familie irgendwie.
Also das ist ja genau mit dem Anspruch gemacht, dass es auch Erwachsene hören kann, ohne genervt zu sein.
Ja, okay. Also für mich funktioniert das bei deinen Freunden tatsächlich noch nicht so gut, aber ich verstehe total die Intention und ich finde es auch mega gut, dass es sowas gibt. Aber bei Materia habe ich so gemerkt, die checken das total und die sind total interessiert an diesen ganzen Wortspielen und sind so, Berge aus Gold und so und von den Hochhäusern regnet es bla 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 und die verstehen diese bildliche Sprache, in der Materia rappt und dann ist es gar nicht so wichtig, dass da so ein paar Sachen drin sind, wo dann irgendwie mal was, also dass dann der deepere Sinn, den checken die Kinder aber gar nicht. So Eintagsfliege zum Beispiel, Eintagsliebe, das rappen die mit, weil die halt checken, okay, es ist Fliege und es ist eine Eintagsfliege, die lebt nur einen Tag. Den tieferen Sinn von einem One-Night-Stand checken die nicht, aber ist ja gar nicht so schlecht. Also Materia kann ich sehr empfehlen. Ansonsten muss ich aber auch sagen, dass ich unter der Prämisse dann so ein bisschen versucht habe, in meine Playlist mal durchzuskippen. und immer auf weiter geklickt habe im Auto dann, wenn ich dachte, okay, es kommt gleich was nicht cool ist, und ich muss echt sagen, ich habe keinen Track länger als 30 Sekunden angespielt, bis Tante Jule auf jeden Fall wieder auf Hot Rotation gegangen ist und einfach weggeskippt hat.
Also ich glaube auch, dass der Ansatz zu sagen, nochmal ganz spezielle Kindermusik auszuwählen, ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber ich sag mal so, es hat der Generation, die jetzt Eltern sind, ja auch nicht geschadet, dass sie die Musik ihrer Eltern einfach mitgehört haben. Also ich weiß nicht, warum man da speziell nochmal Kinderinhalte produzieren muss, außer die Leute, die die Kinderinhalte produzieren, natürlich, die haben natürlich Interesse daran, aber und natürlich, ja, wenn du die Inhalte verstehst, und ich verstehe, dass man keinen gewalttätigen Rap haben will, ich verstehe, dass man keine Schimpfworte irgendwie haben will, aber das, was du gerade genau beschrieben hast, wenn man mit Kindern Simpsons guckt, ist das ja auch so, dass die ja das verstehen, also die verstehen das, was ihren Horizont ausmacht, soweit verstehen sie es und amüsieren sich.
Ja.
Und wenn sie dann das Ding nochmal 10, 15 Jahre später sehen, dann checken sie erst die anderen Sachen, die Eltern, die dahinter sitzen, halt in der Sekunde schon gecheckt haben. Und genau das ist ja eigentlich auch amüsant. Ich verstehe aber, dass die Eltern die Furcht haben, dass ihre Kinder das doch checken könnten. Oder, und das ist immer so eine Sache, die Kinder können ja auch Fragen stellen. Mhm. Also wenn es um Eintagsliebe und Eintagsfliege geht und so, da sind wir ja, also das ist ja One-Night-Stand-Sektor.
Ja. Voll.
Und ich verstehe, dass Eltern das irgendwie unangenehm finden, aber dann muss ich, also das ist ja auch deren Privatsache am Ende, das müssen die ja auch selber entscheiden. Ich finde das immer schade, wenn man sagt, ja, ich möchte mit meinem Kind nicht darüber reden. Ich verstehe diese Protektionsansprüche zu sagen, ich möchte mein Kind schützen, ich übertreibe jetzt mal, ich setze das in Glaskasten. Mein Problem ist nur, dass es irgendwann halt aus diesem Kasten rauskommt und dann ist es mit 20 ein Vollidiot, also im Sinne von nicht funktionsfähig mit der Welt. Ich übertreibe jetzt mit Absicht, ja. Und dann trifft's da und kriegt diese ganzen, ich war im Übrigen in Teilen auch ein Vollidiot mit 20, dann hast du diesen Reality-Check und dann macht das alles noch viel weniger Spaß, als einfach das mit deinen Eltern zu besprechen und erklärt zu bekommen. Aber hey, das ist individuell sowieso so eine Sache. Und du hast vorhin gesagt, dass du irgendwen potenziell mit Mucke angesteckt hast. Ich befürchte, ich habe zwei Kinder mit Joey Bargeld bekannt gemacht. Also die gehen ab auf Dancing Shoes und feiern das. Ist ja eher so ein bisschen clubmäßiger Track und der Text ist jetzt nicht so ausschweifend. Ich hoffe halt, dass die nicht selber losgehen und den Rest von Joey Bargeld sich anhören. Aber naja, also es wird irgendwie funktionieren. Man muss sich am Ende einfach auch mit den Kindern auseinandersetzen.
Aber,
das ist das, was ich immer wieder sehe. Nicht so, wie du das machst, Jule.
Ja.
Dass die Kinder sich mit dir auseinandersetzen.
Ich habe aber noch eine Frage zu diesem Konzept, zu dem Podcast an sich. So interessiert, also hast du diesen gleichen Effekt wie ich jetzt, dass du sagst, okay, ich habe halt keine eigenen Kinder, es juckt mich jetzt nicht, es tangiert mich jetzt nicht so krass, oder kannst du das trotzdem so aus einer Beobachterperspektive nachvollziehen und würdest dir jetzt irgendwie einen kompletten Podcast-Reihe über das Vatersein oder so anhören?
Also die komplette Reihe würde ich mir wahrscheinlich nicht anhören, aber das ist ja auch das Schöne an Podcasts, dass du halt für jede Special Interest, also ja. Geil, hallo, ich bin Vater, ich habe einen Special Interest. ja, also dafür, es gibt halt für jeden irgendwie, gibt es da draußen einen Podcast, und das finde ich gut und das finde ich auch sinnvoll. Ich würde mir jetzt aber nicht die ganze Reihe anhören, weil ich tatsächlich, also ja, die Basic-Informationen, was ich gesagt habe, was mich interessiert von unterschiedlichen Meinungen, ja, dafür muss ich wahrscheinlich nicht jede Folge durchhören.
Ja.
Für die, die das jetzt interessiert, die können das googeln, Hip-Hop is Dead, das wird DAD natürlich, wie der englische Vater, geschrieben. In der Grafik ist es der Joke mit Hip-Hop ist tot, und da steht dann DEAD und das E ist durchgestrichen, also Hip-Hop is Dead, ihr werdet es schon finden, Väter im Hip-Hop. Ein Podcast, ich habe ihn auf YouTube gesehen, er dürfte auch bei Spotify sein und so weiter, also einmal bitte raussuchen. Jule, zum Abschluss würde ich gerne mit dir über ein Thema sprechen. Mich hat jemand angeschrieben und hat sozusagen geschrieben, leider wird in Deutschland immer noch so mit Graffiti-Writern umgegangen. Und dann hat er mir so ein Video dazu geschickt. Hast du dir dieses Video mal angeguckt? Mm. Wie ging es dir dabei? Was hast du empfunden?
Also, ich beschreibe das jetzt einfach mal kurz. Da ging es darum, dass Jugendliche, in welcher Stadt waren das, weißt du das?
Pforzheim.
Pforzheim. Genau, beim Sprayen erwischt wurden und dann eben diese Sozialstunden ableisten mussten, beziehungsweise dann ihre, also präventiv und auch, um die Leute eben einfach zu bestrafen, Graffitis in der Stadt reinigen mussten, wegmachen mussten mit Dampfstrahlern und Bürsten. Und so wollte man eben zeigen, hey, schau mal, das, was du da kurz hingesprüht hast, ist für Menschen dann später super viel Arbeit, das wegzumachen. Hier Missetat begangen, Schuld beglichen, macht das einfach wieder weg und damit ist gut. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es eine super Maßnahme, solange, ich meine, wir haben hier auch schon oft drüber gesprochen, man kann grundsätzlich drüber diskutieren, finde ich, ob Graffiti, also man muss nicht mehr darüber diskutieren, ob Graffiti Kunst ist oder nicht. Es ist zum Glück inzwischen in diesem abstrakten Kunstbegriff ja irgendwie auch verankert in Deutschland, aber hier geht es ja viel mehr um Sachbeschädigung und darum eben, dass die Leute das irgendwo hinsprühen. Man kann, finde ich, drüber sprechen, dass es immer noch, ja, dieses alte Thema mit, es gibt diesen Konflikt zwischen, macht es noch so viel Spaß, wenn die Stadt öffentliche Flächen dafür bereitstellt, ist nicht der Sinn darin, dass man eben irgendwo rüberklettert und das einfach irgendwo hinsprüht. Ich finde aber, wenn man sich dabei erwischen lässt, ohne jetzt zu einer Straftat aufzurufen oder so, aber wenn man eben erwischt wird bei sowas, dann finde ich, ist es das Naheliegendste und das Beste, dass die Leute sich dann damit wenigstens beschäftigen und es wegmachen, statt dass man denen random irgendeine andere Strafe gibt und dann zu sagen, traurig, dass immer noch so mit Leuten, mit Graffiti-Menschen umgegangen wird, da muss ich schon sagen, sorry, also wir haben halt einfach Gesetze in unserem Land und wir haben uns darauf geeinigt, dass es nicht cool ist, einfach irgendwie Kindergärten oder was weiß ich, Schulen, wo auch immer, Gebäude zu besprühen. Und wenn man sich dann dabei erwischen lässt, finde ich diese Strafe am allerbesten, weil was wäre die Alternative so, dass sie irgendwie Müll aufsammeln irgendwo oder was macht man sonst so sozialstundenmäßig?
Also es sind 12 Jugendliche gewesen, die man in diesem Video sieht und man sieht die da halt sauber machen und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man selber Maler ist und das sieht, dass man das natürlich kacke findet und dass man die das so empfindet, dass die vorgeführt werden für die Medien. Teilweise haben einzelne dieser Jugendlichen bis zu 150 Tags and Pieces in der Stadt verbreitet gehabt. Und an dem Tag, an diesem einen Tag, wo diese 12 Jungs da Sachen reinigen mussten, sind Arbeiten im Wert von ungefähr 150.000 Euro entfernt worden, getätigt worden. Das heißt, die Reinigungskosten, die Jungs im Minus gehabt hätten, einfach auf dem Konto, die haben sie nicht, weil sie es selber geputzt haben. Das ist diese Mechanik, die du positiv findest, die ich auch positiv finde. Und dieser Ansatz zu sagen, leider wird in Deutschland immer noch so mit Graffiti-Writern umgegangen. Ich würde das jeder Stadt empfehlen, weil das nämlich viele Graffiti-Writer davor bewahrt, total verschuldet zu sein, sofern dieser Bericht so stimmt, den ich da gesehen habe, also den wir da gesehen haben. Und ein Aspekt, den ich dabei interessant finde, ist halt, das ist im Grunde auch das, was du gesagt hast im Kern, nämlich ich empfinde das als eine Form, ich empfinde eigentlich fast alles auf diesem Ball, Erdball, als eine Art Spiel. Also mir hilft das immer, das als ein Spiel zu betrachten. Mhm. Und du hast halt die Graffiti-Maler, die Dinge tun, die verboten sind. Und die setzen sozusagen ihre Einsätze in der Form, dass sie heimlich Sachen machen müssen und so. Und dann gibt es die Gegenseite, die Polizei, die versuchen muss, das zu verhindern. Katz und Maus. Mhm. Und wenn man dieses Spiel anfängt, dann ist dein Gegner, natürlich, der nervt dich, weil er will ja das verhindern. Und ich verstehe, dass man auch eine Aggression gegen den aufbaut und so. Aber im Grunde, der hat seine Aufgabe und Funktion und du hast deine Aufgabe und Funktion, die du dir selber gegeben hast. Und wenn der andere besser gespielt hat, du also schlecht warst, einen Fehler gemacht hast und erwischt wurdest oder mit zu vielen Leuten drüber geredet hast, sodass du verpetzt wurdest, dann hast du halt das Spiel verloren, aber dass du das Spiel überhaupt angefangen hast, bedeutet, dass wenn du verloren hast, musst du dich wenigstens gerade machen. Jo. Und dazu gehört auch, den Sieg der gegnerischen Mannschaft in der Sekunde mal anzuerkennen und zu sagen, okay, finde ich voll kacke, aber ey, ihr habt jetzt einmal besser gespielt, nächstes Mal Ich lerne jetzt daraus, nächstes Mal mache ich noch besser. By the way, okay, dass ich nicht das Minus auf dem Konto habe, sondern hier mit dem Schwamm stehe. Trotzdem mache ich euch platt. Weißt du, wenn es so wäre, könnte ich es nachvollziehen. Aber dieses, ey, macht euch gerade einfach.
Ja, voll. Hast du Tracks der Woche?
Das ist alles. Ja, habe ich gleich. Sag mir mal deinen Track der Woche.
Also ich habe zwei. Liebe Grüße erstmal an Os Yilmaz, der mir diese Woche das Projekt Gummizelle, ein Rapper, geschickt hat aus Köln. Hast du schon mal gehört?
Die kommen in Teilen auch, glaube ich, sogar aus meiner Heimatstadt, wenn ich mich richtig erinnere.
Okay.
Aus Hannover. Aber alles gut.
Ja, also
schon ein bisschen länger dabei
jetzt. Ich habe da reingehört und fand es mega, mega gut. Die haben ein Album rausgebracht oder er hat ein Album rausgebracht dieses Jahr und es heißt Der Tag, an dem Mac Miller starb. Und
sorry, dass ich jetzt lachen muss, aber der Name ist, es ist genau mein Humor.
Ja, voll. Und das Artwork auch, also Props auf jeden Fall, krass, ist so ein Reklamheft und das ist da so draufgeschrieben, es sieht einfach ultra nice aus. Den Track, den ich am allergeilsten fand, war die Null-Tage-Woche. Also Null-Tage-Woche heißt der Track und es geht eben so drum, wieso arbeiten alle so viel, so wenn man sich das mal runter überlegt, wenn man mal ein bisschen rumrechnet, dann macht es eigentlich schon Sinn, eine Null-Tage-Woche zu machen, gerade wenn alle immer davon reden, so ja, nur noch 3-Tage-Woche, 2-Tage-Woche, nee, wieso nicht einfach Null-Tage-Woche, auch die paar Line dann darin, so das ist ein bisschen so wie Festival, mega nicer Track, auch der Beat, mir ging es super gut rein, obwohl es eigentlich nicht so mein Ding vom Soundbild her ist, weil es so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen oldschool ist, aber es ist schwierig zu beschreiben, weil es halt, ich höre eigentlich anderes Zeug, aber ich habe das gehört und fand es sofort richtig nice, deswegen packe ich das mal auf die Liste, Null-Tage-Woche, aber allgemein das Album Der Tag, an dem Mac Miller starb, kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut geben, auch die anderen Tracks, man ist mal wieder so ein Album, wo man das Soundbild passt und man kann das so einfach Track by Track durchhören und denkt sich nicht, ich will jetzt skippen, was 2020 auf jeden Fall ein Ding ist. Und dann bin ich noch über einen Track gestoßen. Ich weiß gar nicht, ob du den schon mal auf die Liste gepackt hast, aber wenn nicht, dann packe ich den nochmal drauf, einfach weil ich den diese Woche wieder in meiner Hot Rotation hatte. Und zwar von der Lazy Lizard Gang, der Track Lizard Gang. Ist mir irgendwie, Spotify hat so deine liebsten Songs und da sind dann irgendwie so 53 Millionen Songs drin und da ist der mir irgendwie so wieder aufgekommen und das finde ich so nice, weil diese Liste auch oft so Tracks nimmt, die man schon so ein paar Jahre her irgendwie gehört hat und ich glaube, der ist ja aus 2019, irgendwann letztes Jahr kam der raus, ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich finde die irgendwie so atmosphärisch, quatschig, aber nicht so, dass man sich so denkt, okay, das ist so lächerlicher Spaßrap, was ich ein kleines bisschen beispielsweise bei MC Smoke habe, dass ich finde das alles gut, aber das ist halt so humorig und so, da sind so viele Jokes drin, dass ich, wenn ich in so einem ernsten Vibe-Level bin, dann kann ich das nicht so gut hören, aber bei der Lazy Lizard Gang geht's mir nicht so, ich finde das richtig nice und ja, liebe Grüße, aber natürlich auch an MC Smoke immer noch. Gott und Shoutout auch, dass diese Woche sehr viele von euch anscheinend vorgeschlagen haben, dass ich 2020 in seinen Erotikkalender soll, nachdem er gefragt hat, welche Special Guests er haben will. Ich werde es machen, Leute, kleine Spoiler.
Oh Mann, okay.
Jetzt,
ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin gespannt. Und mein Track der Woche ist Slow Burnin' von dem Rapper Bartman. Er gehört zum Label Am Apparat, das ich schon irgendwie seit 1,5 Jahren verfolge und sehr spannend finde. Es ist ein kleines Underground-Label und die Mucke kann man, also es ist schon ein bisschen Classic-orientiert, passt also in diesen Trend, den ich da so ein bisschen voraus prophezeit habe, nur nicht ganz so, es ist nicht so ganz die kommerzielle 50 Cent und Neptunes Seite, sondern so below the line, so ganz kurz darunter. Sein Album, das Original Bartman heißt, wie halt der Bartman aus Bart Simpson mäßig. Das wird am 7. Februar erscheinen auf Am Apparat. Check das einfach mal aus. Oh, das wollte ich schon lange mal wieder sagen. Check das aus. Und Jule, wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Denkt dran.
Ich hoffe, du lebst dann noch.
Mir ist so kotzübel und ich muss jetzt die komplette Nacht,
ernsthaft?
Ich sitze hier in der fully equipped, eingerichteten Wohnung, die aber morgen früh einfach eingepackt sein muss. Es wird eine richtige Horrornacht dafür, dass mir so schlecht ist. Aber hey,
ja,
wenn ich das
jetzt mal ganz
alles
ernsthaft, wenn es dir schlecht geht, bitte, also warte einfach nicht zu lange. Das ist jetzt kein Joke, so, weil das einfach, ne, wenn du umkippst, dann kannst du nicht mehr telefonieren.
Danke, wenn du umkippst, dann kannst du nicht mehr telefonieren.
Ja, bam. Das ist ein neuer Punchline
am Ende. Okay, danke Falk Schacht. Folgt Falk Schacht auf Instagram für weitere Überlebenstipps. Und ansonsten hören wir uns alle nächste Woche wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und
Survival
bis bald.
Survival of the fittest. Ciao.
Tschüssi. Puls.